Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Und zwar, wie ich immer so gerne sage, zu Recht. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei R von Lux und ich sitze hier wieder mit meiner liebenswerten Kollegin. Super, super Start. Ja, jetzt reiß dir mal hier zusammen.
Wie ich immer so schön sage, zu Recht. Okay. Stella Löfnich von SL Make-up and Hair.
Schön, dass du hier bist, Stella. Freu mich. Ja, wir haben gute Laune. Wie man sieht, es wird schon wieder dunkel, obwohl es gerade erst 16 Uhr ist. Aber das Problem haben wir ja alle. So. Jetzt steigen wir mal ein eigentlich in unser Thema. Heute ist erstmal eine ganz besondere Folge. Es ist nicht nur Folge 50, was ja natürlich eine super runde Zahl ist. Also weg jetzt nicht. 50 ist die Hälfte von 100 und ein Viertel von 200. Stella, jetzt guck mal, jetzt beruhig dich mal.
Tut mir leid.
Okay.
Ich bin schon mit den Nerven am Ende. Wir haben heute schon einen langen Tag hier hinter uns.
Tatsächlich, wir haben heute gearbeitet für den Podcast, was auch ganz cool ist, aber dazu kommen wir später. Es ist nämlich zusätzlich auch noch unsere Jahresabschlussfolge. Das heißt, die letzte Folge von Best Day Ever Season Number 2. Ja, du hast vorhin so schön gesagt, tröd.
tröd.
Das ist auch okay.
Naja.
Genau, also wir haben euch für die heutige Folge darum gebeten, uns einfach ein paar Themen aufzuschreiben, die ihr gerne mal wissen wollt, ein paar Fragen, die ihr stellen konntet. Und darüber wollen wir heute reden. Wir haben sonst gar kein konkretes Thema, weil ich finde, wir haben dieses Jahr echt was gut was weggeschafft, was so verschiedenste Themenbereiche der Hochzeitsgestaltung, Hochzeitsplanung und so weiter angeht. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen locker, obwohl es natürlich trotzdem weiterhin ums Thema Hochzeit und Heiraten geht.
Ja, wäre auch besser, ne?
Ja,
dafür schalten die Leute ja irgendwie auch ein. Und das haben wir auch verlangt, dass wir danach gefragt werden.
Wir haben das verlangt.
Wir haben verlangt, dass Fragen gestellt werden zu dem Thema.
Gut, machen wir mal einen Kaltstart. Einfach rein da.
Ja.
Ja, gut. Willst du loslegen?
Ja, gerne. Okay, cool. Danke.
Okay. Soll ich dich ausreden lassen eigentlich?
das wäre schon gut.
Mach ich gerne.
Da hat man direkt gar keine Lust mehr, diesen Podcast aufzunehmen. So, ja, wir haben sehr viele Fragen bekommen. Freut uns sehr. Vielen Dank für die ganzen Antworten auf die Insta-Stories, die wir gepostet haben. Wir haben jede einzelne gelesen und werden die meisten beantworten.
Das stimmt.
Da war auch ein bisschen Quatsch dabei.
Ja, das stimmt
von manchen Leuten.
Ja,
Nicht von Hörern, genau, nicht von Hörern, sondern von anderen Dienstleisterfreunden.
Ja.
Gerald. Okay, aber fangen wir mal an mit einem allgegenwärtigen Thema für wahrscheinlich noch eine Weile. Was sind so unsere Prognosen für 2021? Obwohl, sie hat gar nicht spezifiziert, Prognosen in Bezug auf was. Aber ich schätze jetzt mal auf die Entwicklung mit feiern können, dürfen,
ja,
Größen von Feiern, Corona.
Ja. Und jeder weiß ja, dass Stella und ich extreme Corona-Experten sind.
Ja, wir haben uns hinreichend positioniert.
Ja, sind wir nicht. Aber wir haben genauso viel Ahnung wie ihr alle. Was das Problem ist, also keine wahrscheinlich, und hören auch nur das, was uns gesagt wird. Deswegen, wenn man es mal ein bisschen realistisch abschätzt, jetzt gibt es bald einen Impfstoff, okay, dann fangen die Leute an zu impfen. Das werden wahrscheinlich erstmal die wenigsten Leute sein, die im Hochzeitsalter sind, ehrlich gesagt, weil die wahrscheinlich nicht zum absoluten Risikobereich gehören, es sei denn, man arbeitet vielleicht im medizinischen Bereich oder so.
Das wird noch diskutiert, ne?
Das wird
wie man das angeht.
Ja, absolut.
Spannendes
Thema,
aber
egal. Das diskutieren wir nicht hier.
Nee, okay. Ja, ich habe es in dem Moment auch gemerkt, es ist nicht die richtige Stelle und der richtige Ort.
Wir können mal einfach unser Bauchgefühl sagen. Also ich persönlich glaube, dass im ersten Quartal nichts geht. Also ich würde vermuten, dass da noch sehr, sehr viel Corona mitschwingt, sehr, sehr viel Lockdown noch ein Thema sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ab dem zweiten Quartal es ein bisschen entspannter wird und dass wir vielleicht ab Mitte des Jahres, weil ja dann auch wieder Sommer ist und wieder viel draußen stattfinden kann, wir wieder einen schönen Hochzeitssommer haben. Und dann je nachdem, wie weit vielleicht die Impfung oder andere Maßnahmen oder so, die möglich sind, fortgeschritten sind, dass wir vielleicht auch ein schönes drittes Quartal nächstes Jahr haben werden. Das hatten wir dieses Jahr ja leider nicht, weil ja Anfang September, wann war es wieder so? Weißt du das noch? Schon wieder so lange her.
Dass die Zahlen wieder hochgingen?
Ja, genau.
Ja, ich glaube Oktober.
Es war so, ja, ne? Ende September, Anfang Oktober.
Genau, also
oder
da war es langsam absehbar und dann.
Genau, und dann ging es halt wieder abwärts. Also ich würde sagen, rein aus dem Bauchgefühl, dass wir wahrscheinlich von Mai an bis September eine schöne Hochzeitssaison feiern können. Vielleicht mit Einschränkungen noch. Also so wie jetzt 19 wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber doch besser als jetzt so zu den schlechteren Zeiten jetzt, wo wir stärkere Maßnahmen haben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so vielleicht bis einschließlich Anfang April und dann vielleicht zum Ende des Jahres hin wieder ein ähnliches Bild haben werden. Ich hoffe es natürlich nicht.
Ja, ich denke tatsächlich auch, was einen großen Unterschied machen wird, ist, dass jetzt die Schnelltests immer stärker verfügbar werden, immer günstiger und immer in größeren Mengen verfügbar. Und das wurde ja schon so mehr oder weniger auch diskutiert und angekündigt, dass auch bei Veranstaltungen und Großveranstaltungen dann das vielleicht so gehandhabt wird, wie in manchen asiatischen Ländern jetzt auch.
Ja,
nämlich, dass wenn du einen negativen Corona-Test vorweisen kannst oder vielleicht dort vor Ort auch direkt machen kannst und der dann ein negatives Ergebnis anzeigt, dass du nur dann rein kannst. Und dann ist es natürlich eigentlich kein Problem, wenn viele Leute auf engem Raum sind. Ne?
Ja. Also das Einzige, Entschuldigung.
Ja, das wird, glaube ich, der große Unterschied auch sein zu letztem Jahr. Also es wird vermutlich immer wieder, schätze ich mal, Lockerungen geben mit der Anzahl an Personen, die sich versammeln dürfen. Das wird ein bisschen schwanken, je nachdem, und angepasst werden. Aber ich denke, dass das der eine große Unterschied ist zu 2020, dass man eben schneller und effektiver testen kann.
Das wäre ein absoluter Gamechanger, ne? Wenn man einfach vor der Hochzeit sagt, okay, passt auf, Leute, wir treffen uns vorher, bevor es losgeht und jeder macht den Test.
Ja.
Das Einzige, was ich halt...
Nee, wir treffen uns nicht alle vorher, sondern jeder macht alleine den Test.
Und keine Ahnung, jeder holt sich da den Test
ab
und macht
den.
Ja, sorry, das war missverständlich. das Einzige, was ich mir halt immer so ein bisschen überlege, ist die Anwendung dieses Tests, ne? Also das ist ja jetzt doch nicht, wenn man ungeschult ist, gar nicht so leicht möglich. Ist ja nicht, dass man sich irgendwie
Teststreifen
in den Mund steckt und dann... Ne,
da gibt es auf jeden Fall Potenzial für eine Fehlanwendung, ja.
Ja, ne?
Das wenn halt man so sich Thema. Das nicht weit genug ins Gehirn reinsteckt.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob man da jetzt unbedingt super ausführlich geschultes medizinisches Personal für bräuchte.
Ja, ich da auch nicht.
Ich weiß nämlich tatsächlich, dass ein Kumpel von mir, der hat jetzt in Berlin ein Testzentrum organisiert für Schnelltests und bietet das an für ein paar kleine Scheine. Und also der ist definitiv nicht irgendwie Krankenpfleger oder Arzt oder sonst was. Deswegen... Ja, weiß nicht, vielleicht, dass man da eine gewisse Menge an Leuten schulen könnte, die das dann wiederum ausführen dürfen. Keine Ahnung, was es da
aber
alles ist.
Aber bei einer Hochzeit müsste ja dann jemand da sein, der geschult ist. Ne?
Ja, oder du hast halt in der Nähe eine Teststation, wo dann halt die 50 Leute am Tag vorher hinkommen. Kann man sich anmelden oder ich weiß nicht was. Wer weiß.
Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und könnte natürlich dann ein unbeschwertes Feiern wieder ermöglichen. Ne? Als ersten Schritt, sage ich mal.
Vielleicht, wenn das Hausärzte irgendwann auch mit anbieten können oder so. Ist momentan ja nicht der Fall, glaube ich. Aber ja, wer weiß. Aber das wird, denke ich, der eine große Unterschied sein, auch zu 2020. Und das führt uns schon so ein bisschen über in die nächste Frage, beziehungsweise eine Sprachnachricht, die wir bekommen haben, in der einfach die Sorge um weitere Verschärfungen und Lockerungen und dann wieder alles von vorne ausgedrückt wurde. Und das ist eine Person, die musste ihre Hochzeit schon von 2020 auf 2021 schieben und hat einfach jetzt mega Angst, dass es nicht nochmal, also dass es nochmal dazu kommt, dass sie verschieben muss und man neu planen muss. Und das nimmt so ein bisschen die Vorfreude raus oder sehr. Also der Druck steigt, die Vorfreude sinkt. Und da hat sie uns gebeten, und das wird ja mit Sicherheit vielen von euch da draußen, die zuhören, auch so gehen, gebeten, einfach mal so ein bisschen eine Einschätzung zu geben. Das haben wir jetzt gerade schon gemacht, aber ein bisschen vielleicht Mut zuzusprechen oder auch Tipps zu geben, wie man denn damit umgehen kann und ob wir Ideen haben, wie man diese Situation für sich selber so wenig belastend machen kann, wie es irgendwie geht.
Ja.
Hast du eine Idee?
Dieses Verschiebeding ist... Eine Sache, es ist, glaube ich, sehr strapazierend. Also ich weiß es. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ich glaube tatsächlich, dass man momentan gut dran ist, die Hochzeit, die man verschoben hat, umzuplanen auf eine Corona-Hochzeit. Also dass man vom Prinzip her, Stella und ich hatten uns kurz vorher schon mal beraten zu dem Thema, dass man vom Prinzip her einfach eine Hochzeit plant, die in jedem Fall stattfinden kann.
Genau,
und zwar mit wenig Leuten, mit einem Konzept. Gut, wenn dann ein absoluter Lockdown ist in dem Moment, dann scheitert es vielleicht trotzdem. Aber eine Hochzeit, die auch bei einem, keine Ahnung, Lockdown-Light oder was auch immer, wie auch immer man es nennen mag, funktionieren würde. Ich glaube, dann ist man am meisten vorgefeit, wieder enttäuscht zu werden. Wenn man jetzt natürlich weiter plant mit 50 bis 100 Leuten, dann wird es wahrscheinlich, oder sagen wir mal, das Risiko ist dann immer noch sehr groß, dass man wieder enttäuscht wird.
Ja, voll. Also wer weiß, was kommt, ne? Ich meine, letztes Jahr im Juni durfte man ja irgendwie auch mit 500 Leuten oder was auch immer zu manchen Zeiten sich treffen.
Ja, stimmt,
oder Juli, August. Ja. Keiner weiß, was kommt. Und ich denke auch, das Beste, was du jetzt machen kannst oder was ihr da draußen machen könnt, ist einfach mit verschiedenen Optionen schon mal zu planen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was genau dein Hochzeitsdatum ist, aber sagen wir mal, Standard so Frühling, Sommer 2021, dass du dir einfach jetzt, wo du noch ein bisschen Distanz hast zu dem ganzen Thema und klar, irgendwie die Angst mitschwingt, aber du bist noch nicht so kurz vor knapp, dass wirklich definitive Entscheidungen gefällt werden müssen, ja, sondern du kannst noch so ein bisschen, ne, Gedankenexperimente machen und so, dass du dir einfach die Zeit nimmst, vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin dich hinsetzt und sagst, okay, was machen wir, wenn man nur mit 50 Leuten feiern darf? Was machen wir, wenn man nur mit 25 feiern darf? Was machen wir, wenn man nur mit 10 feiern darf? Und falls nur wir beide heiraten könnten, würden wir das wollen.
Ja.
Und dass man dann für jede Option einfach so ein bisschen so einen Plan macht.
Genau, weil das hat jeder nämlich selber in der Hand.
Das hat jeder selber in der Hand. Und da, ich denke, dass das auch, wenn das nicht die ideale Lösung ist, die man sich vorgestellt hat und die man sich gewünscht hätte für seine große Hochzeitsfeier, wenigstens, wenn es dann dazu kommt, hat man einfach was, woran man sich langhangeln kann und ist nicht dann in der Situation, dass man innerhalb von einer Woche 1000 Entscheidungen fällen muss, 1000 Leute kontaktieren muss. Ich würde auch sagen, kontaktiert eure Dienstleister, fragt mal, ob die Ideen haben, wie sie das in dem Fall handhaben würden, ob Einzelabsprachen getroffen werden können im Fall der Fälle. Die meisten sind da sehr flexibel oder so flexibel, wie sie sein können, ohne dass sie sich selber zu tief ins eigene Fleisch schneiden. Aber das hilft, denke ich, einfach da bei dieser ganzen riesen Ungewissheit, wenn man in der Ungewissheit trotzdem einen Plan hat für die verschiedenen Szenarien.
Absolut.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst und ich sehe es ganz genauso. Das ist immer gut, Plan B, C, D genau in der Schublade zu haben, um dann einfach zu sagen, ja, wir haben uns darauf eingestellt, weil ganz oft ist einfach nur eine Modifikation der Erwartungshaltung und dann hat man dieses Problem nicht. Weil es ist natürlich so, wenn man sich halt das schon alles so schön ausgemalt hat und so und dann funktioniert es nicht, dann ist man halt doll enttäuscht. Ja. Man sich aber vorher sagt, naja, es könnte der Fall eintreten, dann machen wir es halt so oder dann tritt der Fall ein, dann machen wir es so. Dann hat man die Erwartungshaltung direkt angepasst und ist dann nicht mehr so enttäuscht. Ja, vielleicht sagst du immer noch, ja, aber die andere Alternative hätte mir natürlich wesentlich mehr gefallen, aber du hast einen Plan und dann erwischt dich nicht mehr so kalt.
Hm. Also so gesehen habt ihr eigentlich einen Vorteil zu letztem Jahr, weil letztes Jahr konnte man das überhaupt nicht einschätzen für eine lange Zeit und wusste gar nicht, was ist das und sind die Maßnahmen gerechtfertigt und ich weiß nicht was.
Ja.
Aber jetzt weiß man, okay, Corona ist da, das begleitet uns seit fast einem Jahr und es wird einfach anders sein als zuvor und jetzt kann man sich darauf einstellen, was möglicherweise sein wird.
Das stimmt.
Und ich denke, wenn ihr das macht, dann nimmt das ganz, ganz viel Druck raus.
Ja, aber wir drücken die Daumen an alle, die nächstes Jahr planen und hoffen. Und es wird werden. Ja, irgendwie wird es klappen. Mhm. Aber bereitet euch entsprechend vor und dann läuft es schon.
Ja. Ja.
Ich denke, gerade im Sommer habe ich eigentlich ein relativ gutes Bauchgefühl.
Ja, ich auch.
Ja. Gut, dann haben wir das. Okay, die nächste Frage ist echt schwierig gewesen. Also, das ist eine Herausforderung, die zu beantworten. Und zwar hat uns ein Herr gefragt, ob wir Tipps fürs Tanzen haben, wenn man zwei linke Füße hat.
Mhm.
Ja, also, da würde ich mich mit reinzählen.
Echt, ja?
Ja, es sei denn, ich bin voll. Dann geht die Party aber sowas von ab, sage ich dir.
Oh. Hast du zwei rechte Füße, hast du dann.
Nee, das wäre ja genauso schlimm. Aber nee, dann ist mir das nämlich völlig egal, ob mich jemand beobachtet. Und dann geht's tatsächlich auch. Ich glaube, die meisten Männer haben so das Problem, dass sie einfach eine steife Hüfte haben. Mhm. Und halt einfach irgendwie dann auch kein Selbstvertrauen und dann funktioniert es auch einfach nicht. Ja, also hast du einen Tipp dafür?
Einfach ein bisschen schunkeln.
Bisschen schunkeln?
Ja, also ganz ehrlich, keiner erwartet von euch, dass ihr einen heftigen Walzer hinlegt oder einen heißen Tango oder sonst was, wo ihr richtig vollen Körpereinsatz zeigen müsst.
Das stimmt.
Und wenn man trotzdem gerne diese Tradition des ersten Tanzes oder allgemein vom Tanzen auch mitnehmen möchte, was ja auch ein schöner Moment ist, klar, und das nicht komplett über Bord werfen will, dann würde ich sagen, macht einfach das, womit ihr euch wohlfühlt. Ich meine, das ist literally das, was wir immer preachen. Das war jetzt sehr viel Englisch, sorry. Ja, predigen.
Ja.
Aber ja, es ist völlig in Ordnung, wenn du dir deinen Schatzi schnappst und ihr euch ein bisschen in einer engen Umarmung hin und her schunkelt zu einem schönen Lied. Auch das wird garantiert von allen anderen als als ersten Tanz irgendwie registriert und wahrgenommen.
Auf jeden Fall, das reicht völlig aus. Ist und sonst okay. Im Zweifel lass deinen Tanz einfach weg. Ja. Es ist
und
auch
wenn sich irgendjemand beschwert, dann sagst du nein. Stella und Dennis haben gesagt, es ist okay. Und dann sagen die, who the fuck is Stella und Dennis?
Nee, die werden sagen, okay, wenn die das gesagt haben, dann ist das natürlich für euch
nicht. Ah ja, sorry, ich nehme es alles zurück.
Genau. Und sonst.
Schickst du die zu uns und dann klären wir das. Nicht.
Okay. nee, aber wenn es sonst auch um die Party geht hinterher, so mit dem Tanzen und so weiter, ich würde vorschlagen, einfach mal ein bisschen zu üben. Man kann sich ja auch mal zu Hause, wenn keiner guckt, irgendwie mal vor den Spiegel stellen, mal ein bisschen Musik anmachen und dann einfach mal ein bisschen was rumprobieren, bis es irgendwie halbwegs gut aussieht, ja, bis man so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen hat und dann funktioniert es auch. Oder tatsächlich mal zu einem Tanzlehrer gehen.
Mhm.
Ja, es gibt nicht nur Tanzlehrer für den normalen Tänzer, also Standardtänzer oder irgendwie Walzer oder jetzt, keine Ahnung, Rumba, Zambanotti, die ganzen Tänze, die man halt so kennt. man weiß, was weiß ich. Sondern es gibt ja auch so Tanzlehrer, die dir normal die dir ganz normales Tanzen beibringen. Also so einfach zu einem zeitgenössischer Tanzmusik einfach ein bisschen rumzuschunkeln. Ja, so das gibt's ja auch, dass sie einfach so sagen, ja, pass auf, hier die Hüfte mal ein bisschen bewegen, dass sie dir so ein bisschen Taktgefühl beibringen. Mhm. Das funktioniert auch. Das ist, glaube ich, gut investiertes Geld, wenn man das schon immer mal wollte. Und wenn man halt immer sagt, so, ja, ich gehe eigentlich gerne auf Partys, aber ich traue mich nicht zu tanzen, weil ich habe einfach zwei linke Füße. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann jeder lernen. Ja, da kann man da einfach mal ein paar Taler investieren und dann ist das Problem behoben.
Mhm.
Das glaube ich auch nicht schlecht.
Ja,
oder?
Voll. Ja, absolut. Aber wenn es halt wirklich einfach richtig unangenehm cringe ist für dich,
ja,
tanzen zu müssen, dann tanz nicht. Dann,
das stimmt
auch. Interpretier das irgendwie für dich um.
Absolut. Wenn du keinen Bock hast, dann...
Weil das ist ehrlich gesagt, also einem selber ist das unangenehm und man... Also ich glaube, wenn man den... Also dann denkt man ja auch nur noch da dran, ne? Dieser eine Moment, ja, wo ich
Moment,
das machen...
Ja. Genau.
Ja, nee, auch vorher. Ich glaube, so ab so ein, zwei Stunden vorher fängt man dann an, oh Gott. Ja, und stimmt. Nach dem Dinner, oh, das erste Tanz und hinterher, keine Ahnung, knick ich um oder
es wird so ein Thema.
Auf die Füße,
ne?
es wird so ein groß. Thema. Mhm, und das ist es doch nicht wert, wenn einen das irgendwie den ganzen Tag oder zumindest Teil des Hochzeitstages verfolgt, weil man so viel Schiss davor hat, sich zu blamieren oder sonst was. Ja, deswegen... Wenn dann lieber gar nicht. Ist ehrlich gesagt auch unangenehm von außen zu sehen, wie jemand nicht gerne tanzt und es trotzdem macht, finde ich. Also dann ist es so unangenehm mit.
Ja, also wenn man sieht, dass das in dem Moment also irgendwie eher erzwungen ist,
ja, genau, dann ist es schwierig. Man will dann gerne dazwischen gehen und sagen, so ein Klaps auf die Schulter, das ist schon okay.
Aber was ich immer geil finde, sind Leute, die halt absolut nicht tanzen können, aber die halt krass viel Spaß dran haben. Und das finde ich wieder völlig cool.
Aber das ändert ja alles.
Das ändert alles,
weil wenn die Spaß dran haben, haben die auch Bock drauf und dann überträgt sich das ganz anders.
Ja, denke ich auch.
Nur was halt schade ist, ist, wenn man denkt, /weiß, dass man das nicht kann und das so verkrampft wird, dass es dann einfach nur noch irgendwie unangenehm ist.
Ja, das ist nicht gut.
Nee.
Keine gute Kombination.
Wenn man es nicht kann und einfach dazu steht und einfach trotzdem abrockt, ich meine, was heißt schon tanzen können, ja? Selbst wenn man keinen Standardtanz oder Lateintanz oder so kann und irgendwie Musik kommt und man ein bisschen Taktgefühl hat, dann wird das ja auch schon gezählt als tanzen können, schätze ich jetzt mal.
Mhm. Ich glaube, die Frage ging eher so ein bisschen in Richtung Wohlfühlen.
Ja, genau, das meine ich. Aber was heißt schon tanzen können?
Also, ja. Ich glaube, die wenigsten können wirklich tanzen.
Genau, das ist es.
Aber die haben Bock
drauf. Und wenn man trotzdem Bock drauf hat, dann ist doch gut.
Ja. Gut, also wir drücken dir die Daumen einfach. Sonst keep it simple. Mhm. Das ist eigentlich immer die ultimative Lösung für alles. Also wenn es jetzt tatsächlich deine Frage sich auf den Hochzeitstanz bezogen hat, dann entweder weglassen.
Ging ich jetzt aus. Mhm.
Oder einfach ein bisschen rumschunkeln.
Ja.
Hatte ich schon ganz oft, fand ich immer süß.
Ist doch voll schön.
Ja.
Also auf jeden Fall. Bisschen umarmen.
Im Endeffekt zählt die Symbolik.
Süße Sachen ins Ohr flüstern.
Genau.
Kurz den Moment
so genießen.
Ja. Ja. Okay.
Gut. Weiter im Lied.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage für dich.
Für mich?
Ja. Wir wurden nämlich gefragt, was denn unsere Lieblingsjahreszeit für Hochzeiten ist bezüglich dem allgemeinen Ambiente und der Stimmung und auch was so Licht und Situation angeht für die Fotos.
Ja, also interessante Frage. Mhm. Also grundsätzlich funktioniert jede Jahreszeit.
Mhm.
Aber ganz subjektiv, meine Lieblingsjahreszeit, ich würde sagen später Frühling, dann die Teile des Sommers, wo nicht über 30 Grad sind und goldener Herbst sind so meine Lieblingsjahreszeiten. Einfach aus dem folgenden Grund. Es gibt Vegetation. die halt schon da ist, sag ich mal. Also im Winter stört mich manchmal so diese toten Bäume, stören mich manchmal im Winter. Ne? Die schränken dich jetzt von der Location und so schon ein bisschen ein. Das heißt nicht, dass man da keine tollen Fotos machen kann, sondern kann man auch, also kann man umso mehr in anderen Bereichen. Aber ich mag halt immer super gerne Sonnenuntergänge und insbesondere, was mich da an diesen Jahreszeiten halt immer, was mich da begleitet, was ich toll finde, ist einfach eine angenehme Temperatur, auch abends. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche Hochzeiten und es war einfach 1 Grad kalt und da habe nicht nur ich gelitten, sondern auch meine Paare. Ja, also du musst halt dann ein bisschen zackiger machen, weil irgendwann mit dem Brautkleid draußen rummarschieren, wenn du keine Jacke an hast und es ist 1 Grad kalt, dann ist es halt echt heftig.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich schwierig finde, aber die Bilder sind halt super schön moody gewesen, war es war so bewölktes Wetter, war nicht so wirklich hell, aber auch so ein bisschen neblig gleichzeitig und dadurch hast du halt einmalige Bilder, die kriegt man halt im Sommer nicht, ne, ist schon was ganz Besonderes. Ich persönlich finde aber halt so ein schönes Grün und ein Sonnenuntergang in Kombination finde ich richtig toll. Also wenn du irgendwo in der Natur bist oder in einem Feld oder so, was du ja eigentlich nur im Sommer hast und dann einen schönen Sonnenuntergang, kriegst du halt traumhafte Fotos hin und du frierst nicht. Das heißt, du kannst dir wirklich Zeit lassen, kannst den Strand machen und so. Das ist so das, was ich denke. Allerdings muss ich auch wieder sagen, im Winter hast du auch indoor halt ein super schönes Ambiente. Da ist es halt draußen kalt. Das heißt, es verläuft sich nicht so krass, weil alle Leute sind drin, weil es einfach draußen kalt ist. Und du hast drinnen, kannst du halt so super schön mit Licht oder vielleicht mit ein bisschen Feuer oder mit einem Kamin irgendwas richtig Schönes schaffen, sodass man dieses kuschelige Wintergefühl hat.
Ja.
Also ich kann irgendwie jeder Jahreszeit was abgewinnen, aber ich bin ganz persönlich eher ein Sommermensch.
Mhm.
Nur vom Gefühl.
Ja, da muss man sich natürlich dann noch überlegen, wenn jetzt sagst Sonnenuntergang und so, wenn man im August heiratet, dann ist das halt erst um 9:30 abends, ne?
Auch relevant,
das
genau.
Das muss man in die Tagesplanung schon irgendwie mit einfügen und da heißt es wieder, kommuniziert gut mit euren Dienstleistern und erwartet nicht, dass die Gedanken lesen können.
Ja, im Winter hast du den Vorteil, du kannst halt super geile Sonnenuntergangsfotos machen, schon vorm Kaffee trinken.
Ja.
Da geht ja die Sonne unter, so um 3 rum, 3:45.
Ja.
Im Winter kann man es halt immer nach dem Abendessen machen. Wenn dann so langsam sich der Sommer neigt, dann wird es schwierig, dann fällt der Sonnenuntergang nämlich immer genau auf die Abendessenzeit.
Mhm.
Da muss man so ein bisschen kreativ werden.
Ja, muss man gut vorausplanen. Ne?
Genau. Wenn ihr gute Dienstleister an der Hand habt, also gute Fotografen, Fotografinnen in dem Fall, die quatschen mit euch. Da kriegt man das unproblematisch hin. Gar kein Problem.
Ja.
Und bei dir? Wie ist es bei dir?
Ich will noch kurz was sagen.
Ah ja, okay, sure.
Zum Thema Sonnenuntergang übrigens ist auch so ein Thema. Habe ich neulich mit einer ehemaligen Braut drüber gequatscht. Man muss natürlich, also ist jetzt hier eigentlich selbsterklärend, aber vielleicht ganz gut, wenn wir es mal erwähnen, auch Gedanken drüber machen, wo die Sonne eigentlich untergeht, ne? An der Location. Also wenn die jetzt genau hinterm Wald untergeht, sag ich mal, und man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass die vielleicht nicht hinter dem See sinkt, wo man dachte, oh, da kommen schöne Sonnenuntergangsfotos raus. Das ist natürlich blöd. Deswegen da einmal Gedanken drüber machen, bitte. Vorher.
Total, das gilt auch generell für
sonst
die ganze
Enttäuschung.
Location mit dem Abendessen, wo stellt man es hin und so weiter.
Oder wenn auf einmal das Haus, weil die Sonne direkt dahinter untergeht, auf einmal einen riesen Schatten wirft, einen ganz langen Schatten.
Und dann wird's kalt.
Und dann wird's kalt.
Ja.
Und vielleicht ist der Schatten auch irgendwie so blöd im Hintergrund und man denkt so, jetzt da so ein dunkler Fleck.
Ja.
Oder so eine Sachen.
Würde ich bei der Location immer ansprechen. Meiner Meinung nach, eine gute Location weiß das und empfiehlt dir deswegen, wo man sich abends positionieren sollte.
Mhm.
Also jetzt nicht für Fotos, das regelt natürlich die Fotografin oder Fotograf, aber zum Beispiel, wenn du draußen Abend essen willst, wenn die Location dir halt sagt, das ist unsere Trasse und da müssen wir das machen und die Sonne geht auf der anderen Seite unter, dann würde ich natürlich sagen, ist jetzt ein Fail.
Mhm.
Da hätte man mal irgendwie drüber reden müssen vorher und das mal ein bisschen flexibel umbauen. Aber ich glaube, eine gute Location, die kreieren das im Vorfeld auch schon so, dass es passt. Gut, und deine liebste Jahreszeit für, also jetzt vielleicht nicht für Fotos, aber so bezüglich des Ambientes und so?
Also ich kann jetzt eigentlich mehr nur aus persönlicher Sicht sprechen.
Ja, sollst du ja.
Genau. Auch auf keinen Fall Hochsommer für mich persönlich und dann auch auf keinen Fall in der Mittagssonne Fotos.
Ja, Mann.
Es ist mir einfach zu heiß, so. Ich bin nicht so ein Hochsommermensch. Ich mag gerne hohe Temperaturen, aber nicht in Deutschland, weißt du?
Ja.
Dann fliege ich lieber woanders hin und genieße da die Sonne. Aber ja gut, ich verbinde halt Sommer auch immer mit Arbeiten, muss man auch dazu sagen.
Ja,
also für mich bedeutet Hochsommer immer auch Hochsaison.
Mhm.
Und damit verbinde ich auch immer einfach sehr hohe Temperaturen, die es dann teilweise auch schwierig machen. Oder nicht schwierig, aber wo es unangenehm sein kann, auch wenn viele Menschen auf einem Fleck sind und dann ist der Raum, wo man sich fertig macht, klein und dann schwitzen alle.
Ja, ist wirklich so. Also, so deswegen, also so Hochzeiten, die ich mit Stella hatte, waren manchmal im Sommer so, dass wir irgendwie morgens um 9 oder so oder 8:30 angefangen haben und dass man schon verschwitzt hinkam einfach, weil es schon so krass heiß war. Ja. Es war morgens schon 30 Grad.
Genau. Und da, also ihr wisst schon, was ich damit meine. Ne? Ich arbeite natürlich trotzdem auch gerne mit allen Bräuten im Hochsommer, schon klar.
Ja, und es wird auch trotzdem gut. Aber es ist schon herausfordernd. Gut.
Genau, man muss einfach schon ein bisschen anders dann auch planen und denken. Und für mich ist zum Beispiel furchtbar, wenn ich eine Braut schminke oder eine von ihren Mädels und dann sitzen die vorm Fenster und dann kommt die Sonne rum ums Haus und strahlt ja genau ins Gesicht. Ja. Schrecklich, schrecklich. Die können die Augen nicht offen halten. Ich sehe irgendwie nichts, weil alles blendet und es ist einfach sehr viel so Gemauschel und sehr viel zurechtgerücke und deswegen,
aber was jetzt deine Lieblingsjahreszeit?
Ja, also auf jeden Fall nicht Hochsommer. Frühling und Herbst.
Frühling und Herbst?
Ja.
Und warum nicht Winter? Sagen.
Winter ist auch okay eigentlich.
Ja, ne?
Aber Winter, ja, da kann man halt gut tagsüber auch Fotos machen. Also muss man sogar. Es gibt ja nur 8 Stunden Tageslicht. Aber da ist dann meistens die Wolkendecke ja auch ein bisschen über der Stadt. Außer es ist ein sehr schöner Winter, aber diesen Winter ja leider irgendwie nicht.
Naja, es gab schon schöne Tage.
Ja, heute habe ich mal kurz den
Himmel
gesehen.
Ja, heute war mal gut.
Ja. Ich habe neulich eine Mitteilung gelesen, eine Nachricht, dass in Stockholm, ich weiß das, weil da ein Freund von mir herkommt und deswegen halte ich immer so ein bisschen die Augen offen, was in Stockholm so abgeht. Und da hat man seit Ende November den Himmel nicht mehr gesehen.
Ei.
Bitte.
War immer bewölkt oder
immer bewölkt, Eich. Weil so eine heftige Wolkendecke da drüben. Und die haben ja noch kürzere Tage als hier. Das heißt, ich weiß gar nicht, 6-7 Stunden Licht theoretisch, aber abgehalten von einer riesen Wolkendecke. Naja, egal.
Ja, das ist herausfordernd.
Exkurs. Auf jeden Fall würde ich so oder so, egal welche Jahreszeit, außer wenn es im Winter bewölkt ist, nie in der Mittagssonne Bilder machen wollen. Und immer gucken, dass ich meinen Tag so plane, dass das eher in den Abendstunden ist, weil das Licht auch einfach vorteilhafter ist. Mhm. Da bin ich auch eitel. Und wenn dann so ein Sonnenlicht vom Horizont irgendwo auf einen strahlt, das so ein bisschen golden ist, ist das einfach schöner, als wenn es richtig strahlend hell von oben ist.
Total.
Und Ambiente. Ja, an sich ist Hochsommer schon schön, ne?
So mit draußen,
ja,
vielleicht am
die
Wasser.
Abende sind halt so, schön. Die Abende, genau. Das muss ich
ja
sagen.
Ja, weil die halt, weil es so lange warm bleibt.
Ja,
ne?
Das ist schon
halt
echt schön.
Ewig draußen bleiben, draußen feiern im Zweifel sogar. Das ist halt mega geil. Mhm. Gut, kommt immer ein bisschen auf die Lautstärke an, wo du bist, aber wenn du sehr weit draußen bist, kannst du ja Party machen.
Also so eine schöne Sommernacht, wo es so 23, 24 Grad ist, hat schon echt was.
Ja, ja. Ist super.
Ich kann es nicht so genau sagen. Ich würde mitgehen. Später Frühling oder allgemein Frühling und Herbst.
Okay.
Ja. Ein bisschen Wischiwaschi-Antwort jetzt hier, ne? Aber,
total.
Ja.
Aber es ist halt so subjektiv, da muss man erstmal in sich hineingehen und mal horchen, was man einfach. Ist interessant, weil man denkt ja auch selten darüber nach.
Ja. Ne? Also vom Arbeiten her auf jeden Fall Frühling, Herbst.
Ja, ist ein bisschen entspannter.
Genau. Im Winter ist zu dunkel und im Sommer ist zu heiß.
Ja, obwohl beim deutschen Sommer ist ja auch immer keine Garantie. Da kannst du auch alles zwischen 15 und 38 Grad haben inzwischen.
Das stimmt tatsächlich auch, ja. Aber wenn wir mal so den Querschnitt nehmen.
Ja. Okay, damit ist die Frage abgeschlossen, würde ich sagen. Ganz schön lange Antwort. Ja,
total.
Nächste Frage war, bei mehrsprachigen Hochzeiten, wie sollte man Reden am besten aufteilen, sodass es Sinn macht? Was denkst du?
Wir können das ja mal ganz kurz abreißen und dieses Mal wirklich ganz kurz.
Ja.
Ich habe es nämlich einmal miterlebt, ich finde es anstrengend, wenn ständig zwischen den zwei Sprachen gewechselt wird. Irgendwie zoomt man dann immer so ein bisschen aus, wenn es nicht die Sprache ist, an die man sich gewöhnt hat. Oder
ja, was deine Muttersprache
spricht.
Ist. Halt.
Ja, ja. Ich wollte jetzt gerade gucken, wie ich sage, weil es war eine deutsch-englische Hochzeit und eine deutsch-australische, das heißt, Englisch wurde gesprochen. Und da war es okay, weil ich habe natürlich beide Parts verstanden. Aber für die deutsche Familie, die eben kein Englisch spricht, haben sie dann viel auf Deutsch auch gesagt. Und für die Australier, die angereist kamen, die natürlich kein Deutsch sprechen, andersrum. Und es war so ein bisschen anstrengend, schleppend. Man wusste auch immer nicht so, wie lange geht's noch weiter? Wie oft wird jetzt noch hin und her gewechselt? Und dann kann man natürlich auch den einen Teil komplett auf der einen und den anderen komplett auf der anderen Sprache machen. Aber auch das finde ich nicht ideal. Dann hört man alles auch doppelt. Ich glaube, ich würde es so machen, dass gesprochen wird in der Sprache, die meisten Leute verstehen. Und dann vielleicht nochmal geschrieben, was dazu kommt oder so. So ein kleines Zettelchen, das man in der Hand halten kann oder wo die wichtigsten Sachen aufgeschrieben sind. Ja, ich weiß es nicht, schwierige Frage. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema mehrsprachige Hochzeiten.
Ja.
Oder also ja, mehr multikulturelle Hochzeiten und damit einhergehend häufig auch mehrsprachige Hochzeiten.
Ja.
Ja, kommt und dann werden wir das nochmal genauer besprechen.
Ja, ich habe eine gute Idee.
Erzähl bitte.
Ich kann dir sagen, also wie ich es kenne, und zwar war es immer so in Absätze geteilt und dann wurde mal einer übersetzt halt, dass man, keine Ahnung, so 5, 6 Sätze und dann wurde wieder geswitcht. Das fand ich ganz okay. Das hat relativ gut funktioniert. Mhm. Wie ich es machen würde, wäre anders. Ich würde genau hälftig teilen und würde an jeden einen Zettel austeilen, wo praktisch der andere Teil der Rede draufsteht. Also nur, also nehmen wir an, es ist Deutsch-Englisch. Das ist für die meisten ja leicht, aber nehmen wir mal an, es ist Deutsch-Japanisch. Mhm. Ja? Dann würde ich genau in der Mitte teilen, die Rede in, erst in Japanisch und dann in Deutsch halten. Und auf dem Zettel würde ich es genau umdrehen. Da steht dann praktisch erst Deutsch und dann Japanisch. Das heißt, den ersten Teil können die Deutschen mitlesen auf dem Zettel. Und dann wird in der Mitte geswitcht und dann können die Japaner ihren Teil lesen und dann wird es an die Deutschen gerichtet sozusagen. Dann hast du nicht diese ständigen Breaks und hast halt auch mal die Chance, dass in dem jeweiligen Sprachenteil eine Emotion aufkommt.
Das stimmt.
Ne, weil du dann diesen Vibe mehr hast. Das würde ich machen. Oder tatsächlich,
das mag ich,
ganz, dass man sagt, wir machen das, was du gesagt hast, dass die, wir machen die Rede nur in der Sprache von der Mehrheit. Und das andere schreiben wir einfach auf für die anderen. Mhm. Ist halt so ein bisschen, das, da wäre es cool, wenn es mehrere Redner gibt und dann vielleicht bei anderen Rednern das dann andersrum wäre. Dass wenn zum Beispiel ein deutscher Redner da ist, dass er auf Deutsch redet, weil er ja ein Deutscher ist und dementsprechend die Emotionen gut rüberbringen kann und dann für die Japaner das auf Japanisch aufgeschrieben ist. Und wenn dann ein japanischer Redner kommt, dass du die Rede dann auf Deutsch hast.
Ja.
Dann, weißt du?
Das gefällt mir.
So, dass dann halt auch die Möglichkeit eben da ist, dass so dieser Vibe rüberkommt.
Ja.
Weil man ja schon sich was überlegt in der Rede, ne? Genau, man will ja schon eine Emotion erzeugen vielleicht.
Ja, und das nicht für einen Teil der Leute, die zuhören, irgendwie so viel Leerlauf ist, ne? Und so viel Pausen, wo man da sitzt und denkt so, lululu, ich verstehe nichts.
Genau. Mhm. Ja. Aber das, so würde ich es cooler finden.
Ja.
Okay, gut. War jetzt kurz und knapp und dazu kommt nochmal was. Mhm. Im nächsten Jahr dann wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Nein, die sind nicht mehr.
Genau.
Ja.
Richtig.
Okay, dann haben wir eine Frage bekommen, ob wir Ideen haben für einen schönen Junggesellenabschied in Corona-Zeiten.
Mhm.
Ja, schwierig, ne?
Also grundsätzlich ist das Thema Junggesellenabschied halt schwierig, finde ich, weil da hat jeder seine Meinung zu.
Mhm.
Es gibt ja immer noch den Klassiker Verkleiden und Bauchladen. Und es gibt auch Leute, die wünschen sich das, weil die sagen, wenn es nicht so ist, ist es kein richtiger Junggesellenabschied. Sage ich, okay, kann jeder machen, wie er möchte. Dann gibt es 1000 verschiedene andere Möglichkeiten. Und bei den 1000 verschiedenen anderen Möglichkeiten muss man halt die rausfischen, die Corona-konform sind, je nachdem, was man gerade darf, finde ich.
Ja, das ist echt schwer zu beantworten, weil es ja 1000 Abstufungen gibt von dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und draußen und so viele Leute und so viele Haushalte. Und
Also man muss ein bisschen auf die Jahreszeit gucken. Ja. Wenn es halt relativ warm ist, dass man eine Weile draußen bleiben kann, würde ich auf jeden Fall aus einer frischen Luft planen.
Auf jeden Fall.
Das ist schon mal super relevant einfach, weil da hast du schon mal ganz viele sag ich mal, Einschränkungen, ich will jetzt nicht sagen Umgang, aber die nicht auf dich zutreffen in dem Moment. Also was dann erlaubt ist quasi. Und die Ansteckungsgefahr ist vielleicht nicht so groß, dass man vielleicht draußen sowas macht wie eine Schnitzeljagd oder einfach ein schönes Picknick. Wenn es jetzt natürlich kalt ist, ja, dann wird es herausfordernd. Ja. Weil dann, wenn man sich halt nur mit einer bestimmten Anzahl von Leuten drinnen treffen darf, dann ja, kannst du ein Zoom-JGA machen.
Mhm.
Dann sitzt du halt vorm Rechner und dann schlürfst du dein Vino vorm Bildschirm weg. Wie ich sagen. Ja, es ist schwierig. Also ich habe keine gute Universalantwort auf die Frage. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was erlaubt ist. Ne?
Ich leider auch nicht. Meistens ist es ja so, dass Junggesellenabschiede eh nicht so viele Leute sind, oder? Was ist so die gängige Größe?
Fünf
bis zehn?
Naja, ja, es kommt immer drauf an, ja. Aber so vielleicht der Schnitt, ja. Plus, so eigentlich plus, die Best Buddies oder Best Girls, so, die man am Start hat. Ja, und in der Regel ist nicht vielleicht viel größer. So, weiß nicht. Du hast einen sehr großen Freundeskreis, dann kannst du halt auch mal 20 werden, wenn die alle super cool und tight miteinander sind.
Viele Sachen kann man ja in der Größenordnung dann meistens schon machen, auch mit gewissen Einschränkungen. Wenn ich mir jetzt irgendwie die Klassiker überlege, sowas wie Blumenkranz, Knüpfen, Kurs oder sich kurz ein bisschen stylen und schminken lassen, bevor man weitergeht. Das habe ich auch schon gemacht, das ist auch ganz cool. Da kann man dann ja auch dafür sorgen, dass das alles Corona-konform durchgeführt werden kann mit Masken und so weiter.
Genau.
Wo dann die Frage ist, wie sinnvoll das ist, wenn die Leute eh danach zusammen unterwegs sind. Aber zumindest für die Leute, die das anbieten, ist das dann natürlich eine Erleichterung.
Mhm.
Und da ja, muss man sich dann einfach angucken, was erlaubt ist und was nicht. Ne?
Eben.
Das Einzige ist halt Essen gehen, ist, glaube ich, so eine Sache. Also wenn dann Restaurants sagen, nur maximal 4 Leute pro Tisch oder so, ist dann schwierig. Deswegen würde ich fast sagen, als einzigen relativ sicheren Tipp, den wir mitgeben können, was das angeht, ist vielleicht einfach eine Art Picknick oder sowas zu Hause planen. Oder also so Buffet oder Brunch oder so eine Sachen, die halt in privaten Räumen stattfinden, sodass man nicht abhängig ist von Regularien, die vielleicht Restaurants einhalten müssen.
Ja. Und macht eigentlich wirklich nur das, was erlaubt ist.
Ja.
Ich würde keinem empfehlen, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, so ja, haltet euch bloß an die Regeln, sollte man eh machen, finde ich, aber es ist immer so, dass wenn man irgendwie was tut, wo man gerade weiß, es ist gerade nicht erlaubt, auch aus Gründen, die vielleicht nachvollziehbar sind, ja, dann fühlt man sich an dem Tag so ein bisschen so, als müsste man sich verstecken.
Mhm.
Und ich glaube, dann kommt nicht der richtige Vibe auf. Dann ist man immer so ein bisschen so, ja, wir sehen uns jetzt vor allem, wir machen das und es gibt auch einen Junggesellenabschied, aber eigentlich durfte man es nicht und deswegen müssen wir hier vorsichtig sein und hoffentlich verpfeift uns keiner. Ja, so, das ist, glaube ich, keine gute Prämisse für einen schönen Tag.
Soll ich dir mal was sagen, was ich mir gerade überlegt habe?
Ja, bitte.
Ich hätte lieber ein Zusammentreffen von meinen liebsten Freundinnen, wo sich alle mal ein Wochenende Zeit nehmen oder auch nur einen Tag, je nachdem, wie man es planen möchte, nach der Hochzeit, von mir aus auch ein halbes Jahr oder ein Jahr danach, sodass man es praktisch auf nach die Hochzeit verschiebt, wo aber man wieder alles machen kann, was man möchte und wegfahren kann und übernachten kann und essen gehen kann und so weiter und so fort. Und das richtig schön durchgeplant haben als so einen erzwungenen Junggesellenabschied, wo man sich irgendwie total kastrieren muss, damit man das überhaupt durchführen kann und ständig nur darauf achten muss, wie die Regularien sind und so.
Ja.
Das würde ich dazu sagen.
Bin ich komplett bei dir.
Ja, also dann, ich glaube, ja, wenn ich die Person wäre, für den Junggesellenabschied organisiert wird, dann würde ich mich eher freuen, wenn alle ausgelassen zusammen sein können und das einfach danach stattfindet.
Ja.
Ich meine.
Ist dann eher so ein After-Wedding-Event.
After-Wedding.
Und man freut sich ja trotzdem drauf. Dann hat man zumindest einen Anlass, wo man trotzdem nochmal alle zusammenbringt.
Ja.
Das finde ich gut. Da bin ich komplett bei dir.
Es geht ja ums Zusammensein und ums zusammen eine schöne Zeit zu haben. Und mit Sicherheit wird die Hochzeit auch gut laufen, wenn es vorher keinen Junggesellenabschied per se gab.
Ja.
Ja. Das ist ja auch nur so ein Ding, das man halt macht. Aber davon hängt ja nicht ab, ob die Hochzeit schön wird.
Absolut nicht. Gar nicht.
Deswegen.
Ja.
Gut.
Nee, völlig richtig.
Jo. Okay.
Gut, dann gab es die liebe Nessa, die hat uns richtig zugeschüttet mit Fragen.
Jawohl.
Alter
Schwede. Feuer frei. Ich bin bereit.
Ja, also Frage 1 war, haben wir Tipps für schöne Gastgeschenke?
Nö. Nein.
Nö.
Nein.
Ja. Also ich würde gerne verweisen auf die Folge mit Sharon von Ido Events.
Ich suche mal kurz raus, wie die heißt.
Wedding Experience.
Wedding Experience, Nummer 47.
Unter anderem, ich glaube, wir haben auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen, aber
wir wissen
nicht mehr ganz genau. Ja, ne, hatten wir immer mal wieder.
Das kam immer mal auch als Frage in so FAQ-Folgen und
genau,
so, meine
genau.
ich. Also das haben wir schon 2, 3, 4 Mal angeschnitten.
Ja.
Ja, ich würde ganz ehrlich sagen, nicht erzwingen, nicht auf Teufel komm raus, irgendwas schenken, nur um es zu schenken.
Ja.
Das ist zwar nett gemeint von euch, aber wenn ihr euch schon die Mühe macht und das Geld auch ausgebt, um euren Leuten was zu schenken, dann macht's halt abhängig von den Personen, die zu eurer Hochzeit kommen. Auch so ein bisschen. Entweder das oder von euch als Paar, sodass es was sehr Persönliches ist, was irgendwie mit euch in Verbindung gebracht werden kann.
Ja, das finde ich auch cool. Oder die Alternative wäre für mich, einfach nichts zu schenken.
Ja.
Weil ihr schenkt den Leuten halt auch den Tag.
Ja.
Also gemeinsame Zeit ist immer mehr wert als irgendwie was Materielles. Und ich sag mal so, bevor ihr da jetzt irgendwie 1.000, 2.000 Euro in irgendwelche Geschenke versenkt.
Oder tagelang Marmelade kocht
irgendwie
und
so,
die einfüllt oder so.
Macht's einfach entspannt. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt dieses Jahr schon, ich habe Marmelade bekommen, ich habe Honig bekommen, fand ich richtig geil.
Mhm.
Oder hier und da auch einfach mal so ein kleines Geschenk, auch für mich als Fotografen, fand ich total süß. Ich habe mich drüber gefreut.
Mhm.
Aber es würde auch ohne gehen, sage ich mal, ja. Auf einer Hochzeit habe ich selbstgemachten Eierlikör bekommen. Finde ich auch geil.
Ja, Alkohol finde ich auch immer super.
Alkohol ist super.
Da freue ich mich drüber.
Ja, das Problem ist, ich habe vergessen, den abends mitzunehmen.
Ah, oh, no.
Ja, da habe ich mich richtig, also ohne Scheiß, habe ich mich krass drüber geärgert.
Ja, glaube ich.
Weil der war nämlich von der einen Mama oder von der Oma, weiß ich gar nicht mehr, Mama, glaube ich, selbstgemacht und das ist halt so ein Familienrezept und der soll wohl unfassbar lecker gewesen sein und da ärgere ich mich ein bisschen drüber.
Mhm.
Also ich trinke jetzt nicht irgendwie jeden Tag Eierlikör oder so, aber ein guter Eierlikör kann schon mal nicht schlecht.
Soll ich dir was sagen? Ich wollte gerade überlegen, was ich so in der Vergangenheit als Gastgeschenk bekommen habe, wenn ich als Gast auf einer Hochzeit war. Es waren nicht viele bisher, es war echt, also lässt sich an einer Hand abzählen. Ich kann dir kein einziges sagen. Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Ja. Ich kann dir noch sagen, dass ich viel getanzt habe und dass das Essen lecker war. Aber was jetzt genau das Gastgeschenk war, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Was man machen könnte, wären so Goodie-Bags. So. Wenn man, aber da musst du halt richtig einen raushauen, weil es ist meistens teuer. Also, weißt du noch die eine Hochzeit, die wir zusammen hatten? Von unserer liebevollen Anja?
Ja.
Wo wir Goodiebags bekommen haben, sogar als Dienstleister.
Ja, das war
mega
schön.
Nice. Also, ja, voll. Also da haben wir uns alle krass drüber gefreut.
Was war da drin? So zwei Dosen Sekt, die irgendwie so bedruckt waren mit dem Datum und so.
Ja.
Und ein bisschen was Süßes.
Waren da nicht noch Macarons drin?
Ja, genau. Sogar? Ja,
was Süßes. Das war auf jeden Fall.
Und irgendwie eine süße Karte und so.
Ja, war ganz toll.
Da ist mir das Herz ganz weit aufgegangen.
Ja, mir auch. Hm. Ich mir extra viel Mühe geben an dem Tag. Nein, Quatsch, ich gebe mir immer super viel Mühe. Aber nee.
Du bist bestechlich.
Ich bin doch nicht bestechlich. Niemals. Also da haben wir uns alle drüber gefreut und es war halt so ein super cooler, warmer Start auch dann gleich, ne? Naja, gut. Also wie gesagt, stresst euch bei dem Thema nicht. Wenn ihr keine Idee habt, kauft nicht irgendwas, weil ihr denkt, ihr braucht ein Gastgeschenk, dann lasst es einfach sein.
Mhm.
Ja, ich finde, das gilt generell im Leben für Geschenke.
Ja.
Gibt bei mir so eine Regel, wenn ich für einen Geburtstag oder für Weihnachten oder sonstige Anlässe, die erzwungen sind, keine gute Idee habe, dann schenke ich halt einfach nichts.
Mhm.
Es ist schwierig, es fällt mir auch dann wirklich schwer in dem Moment, aber es macht halt keinen Sinn. Weil irgendwas zu kaufen, nur weil erwartet wird, irgendwie, dass man was schenkt, finde ich halt richtig hohl.
Total, ich komme davon auch immer weiter weg. Und am Ende hast du dann irgendwie von DM irgendwie so ein Set und man denkt so, ja, nö, schön, brauche ich auf, aber ja, ist jetzt eigentlich auch egal gewesen, ob ich das bekommen habe oder nicht.
Ja,
ja, ich komme da auch, immer weiter von weg.
Ja. Gut, nächste Frage.
Ja.
Wo hätten wir gerne mal eine Hochzeit?
Oh, ups, das
war aber jetzt, die ist nicht von Nessa.
Nee, das stimmt. Das ist falsche Reihenfolge. Ich hab's verkackt. Das tut mir leid. Ja. Nee, die ist von Sharon tatsächlich.
Ja, die ist von Sharon.
Wo hätten wir gerne mal eine Hochzeit? Ich hätte gerne mal eine Hochzeit. Irgendwo, wo ich danach auch noch Urlaub machen kann.
Na, ist doch eindeutig Ostsee, oder?
Hatte ich schon, tatsächlich. Hatte ich mehrere schon.
Ja, na klar.
An der Ostsee bin ich immer mal. Ist schön.
Ja,
schön.
Finde ich auch.
Schön. Bin dann aber nie länger geblieben, tatsächlich.
Naja,
ich bin eher so der Nordsee.
Ja,
also wenn echt, deutsche Küste, dann Nordsee.
Ja. Warum?
Mhm. Weiß ich nicht. Ist einfach so. Ich bin aus Niedersachsen, da fährt man eigentlich nur Nordsee halt.
Ach, deswegen?
Ja.
Okay, gut.
Das ist irgendwie so.
Okay.
So wie wenn man, glaube ich, aus Berlin ist, man an die Ostsee fährt, ne?
Ja. Ja.
Ja.
Na, oder aus Brandenburg.
Ja.
Ja.
Auch das.
Ja, an die Ostsee, weil der Weg kürzer ist.
Naja, ist deswegen, klar. Ist schon
ne?
klar.
Ja, ist klar, ne?
Ja.
Ist klar.
Ja.
Ja.
Woran soll es sonst liegen?
Nee, aber beantworte doch mal jetzt die Frage.
Ja. Ja, keine Ahnung, alles, alles. Ich möchte überall meine Hochzeit haben.
Also ich möchte gerne...
Es ist schon dunkel draußen, Leute, mein Gehirn hat abgeschaltet.
Ja, das ist echt. Die blinzelt hier auch schon ganz schwer mir gegenüber.
Ja. Die Augen hängen schon über.
Okay, dann beantworte ich das. Ich würde gerne in Toskana, einfach weil ich ein absoluter Italien-Fan bin. Ich liebe Italien.
Würde ich auch gerne. Ach, war ich ja schon.
Ja, ist doch toll.
Ja,
ist
super.
Würde ich auch immer wieder. Ich hatte in der Amalfi-Küste hatte ich letztes Jahr eine. Auch super schön.
Habe ich hoffentlich nächstes Jahr, wenn so Gott will, wenn alles stattfindet.
Es hat folgenden Grund. In Italien ist anderes Licht.
Ja.
Es ist einfach südlicher und dadurch hast du viel weicheres Licht, gerade in den späten Nachmittag- und Abendstunden. Und es ist einfach vom Vibe, von der Temperatur, von der Vegetation.
Wollte ich gerade sagen,
macht's
die Farben.
Was anderes. Du hast andere Farben. Dadurch werden die Fotos schon einfach anders, ja. Ich sag ja immer, ein guter Fotograf bist du, wenn du auch in der Uckermark geile Fotos hinkriegst, ja, und nicht immer irgendwie deine Toskana-Bilder postest.
Uckermark ist schön.
Ist es, aber wir haben härteres Licht.
Mhm.
Und selbst wenn wir einen Sonnenuntergang in der Uckermark haben, ist das Licht anders als in Italien.
Ja, und da, irgendein kleines Dorf in der Uckermark sieht wahrscheinlich auch einfach alles in einem nicht so schön.
Ja, ich meine, guck dir doch mal die Dörfer in Italien an. Ja, das sieht doch geil aus.
Mit da diesen kleinen Mauern aus Steinen und so.
Es ist, als hätte es jemand für Fotografen gebaut. Es ist einfach wunderschön. Mhm. Deswegen, Italien ist für mich absolut gesetzt, weil da würde ich tatsächlich auch noch bleiben hinterher. Mhm. Auch Rom. Rom, direkt in der Stadt.
Komplett.
Wäre auch mega
allgemein
nice.
Ganz Italien. Von oben bis unten.
Ganz Italien. So Gardasee zum Beispiel würde mich jetzt erstmal nicht so krass triggern. Eine Hochzeit am Gardasee.
Okay, ja.
Ja, weil da hast du auch bloß einen See.
Ja, stimmt. Das
so, und die kleinen Dörfer sind sehr touristisch drumherum.
Ja, genau.
Obwohl Limone, wenn du da so ein bisschen durch die Straßen ziehst, ist das schon geil.
Für mich nicht die sofortige Assoziation mit Italien gewesen, muss ich sagen, da oben.
Sonst eigentlich alle Orte, wo die was hergeben. Auch so Wien zum Beispiel. Könnte man natürlich, ist doch geil. Ja, oder in der Schweiz irgendwelche Dörfer. Oder so.
Oder so eine griechische Insel.
Also Berge generell.
Das ist auch.
Ja, Inseln sind auch schön, aber da bist du auch wieder hier vielleicht Santorini. Ja, mit den ganzen weißen Gebäuden und so. Hast natürlich tolle Kontraste. Weiß, schwarz, Braut und Bräutigam. Oder schwarz, schwarz, Bräutigamme. Oder zwei Bräute, die halt irgendwie vielleicht nicht nur weiß anhaben und so. Und dann zwischen den, in diesen Gästchen mit den weißen Häusern und so. Tolle Kontraste. Sieht sehr, sehr schön aus. Also das ist, glaube ich, ganz cool.
Ja. Spanien auch sowieso. Ich finde, da gilt auch das Gleiche wie für Italien in vielen Gegenden, dass einfach das Ambiente ein ganz anderes ist als hier.
Weißt du, was noch interessant wäre? Island.
Ich habe gerade gedacht, ob ich das nennen soll. Und ja, klar, wäre es cool, weil's einfach um es gemacht zu haben. Für dich ja. Für dich, der die Fotos macht. Für mich ist es, glaube ich, relativ wurscht.
Ja. Ja. Also ich persönlich bin ja eh nicht so der krasse Destination-Wedding-Photographer. Also es ist nicht mein Berufsziel, also nur noch im Ausland. Ich fotografiere sehr gerne auch seit dem Ausland und ihr könnt mich gerne dafür anfragen, wenn ihr das möchtet. Ich komme super gerne hin und versuche es auch immer ganz kostengünstig zu halten. Aber für mich die Vorstellung, nur noch Destination-Weddings zu fotografieren, also nur noch im Ausland, wäre mir zu anstrengend. Ich bin sehr gerne zu Hause einfach. Ich wohne im wunderschönen Potsdam und die Stadt ist ganz toll, weil wir sehr viel Wasser haben und sehr viel Grün und wir haben Schlösser und alles. Also hier und im Umfeld lassen sich wunderschöne Hochzeiten umsetzen, weil wir haben hier alles über Gutshäuser, wie gesagt Schlösser,
ja, Potsdam Bauern. Ist also schön.
Es ist halt einfach, okay. Du hast alles und Wasser, kannst auf dem Wasser feiern, wie auch immer. Tatsächlich fahre ich hin und wieder dann gern auch mal weg, einfach weil man auch mal eine Abwechslung hat und mal wieder andere Locations und so, aber mein Ziel wäre es nicht nur noch immer rum zu jetten und irgendwo zu fotografieren. Das ist absolut nicht erstrebenswert für mich.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war auch lange der Meinung und bei mir hat sich ein bisschen was geändert. Also ich habe ich bin ja auch einige Male beruflich gereist und für mich war das immer mit sehr viel Aufwand und Stress verbunden, was eigentlich dann die Bezahlung kaum aufgewogen hat.
Ja.
Also gerade auch, wenn es so längere Strecken sind, USA oder so. Ich habe mal auf der New York Fashion Week gearbeitet, schon ein paar Jahre her jetzt. Aber das war so ein Stress, dahin zu kommen. Und dann, ich muss mein Kind immer komplett auseinandernehmen und neu einpacken. Weil du kannst
dein Kind?
Mein Make-up-Kind.
Ich habe Kind verstanden.
Ach so, nee.
Dazu war ich für ein Kind.
Make-up-Kind.
Nee, alles gut. Ja.
Und das ist einfach mit viel Aufwand verbunden. Und war ich jetzt lange nicht so hinterher und inzwischen muss ich sagen, reizt mich das wieder komplett. Da hat sich irgendwas umgelegt in mir.
Ja, ist okay.
Ich finde auch Hochzeiten hier super, keine Frage, werde ich auch immer weitermachen und freue ich mich auf jede einzelne Braut. Aber es ist dann doch schon nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man die ganzen anderen Eindrücke mitnehmen kann. Also das Reisen und das Ankommen und das Zurechtfinden und die schöne Umgebung und ein anderes Feeling, was natürlich dann auch die ganze Hochzeit und der Hochzeitstag hat, weil man, ja warum eigentlich, weil man so ein bisschen separat halt ist von allem anderen, ne?
Ja.
So ein bisschen für sich.
Naja, irgendwann wird es dann wieder kippen bei dir, dann sagst du, nee, ich bin doch viel lieber hier. Aber das ist okay. Ich
find, nee, genau, also jetzt um das abzuschließen. Das ist tatsächlich, wenn man sich das auf die Stunden, Aufwandsstunden hochrechnet, natürlich lange nicht so lukrativ im Ausland zu arbeiten wie hier. Also
es sei denn, man nimmt halt sehr, sehr hohe Preise dafür, ne?
Genau, und ich nehme schon auf jeden Fall höhere Summen, als wenn ich hier unterwegs bin, aber trotzdem wende ich auch so viel mehr Zeit auf, dass es im Endeffekt doch wieder aufs Gleiche oder sogar auf weniger rauskommt. Aber das ist okay, weil ich habe jetzt Bock drauf.
Kuba
wäre auch
nice. Und ich habe
Bock auf die Erfahrungen. Was?
Entschuldigung, dich ein bisschen gebrochen. Kuba.
Ach so. Ich
dachte, Kuwait vielleicht auch.
Kuwait vielleicht auch.
Ja, oder Dubai.
Ja.
Auch mal ganz interessant vielleicht. Naja, also es gibt eine Menge, also insbesondere exotische Orte und was ich bei uns beiden rausgehört habe, ist eher so ein bisschen Tendenz Süden, ne?
Ja, schon. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich einfach zum Beispiel Schweden inzwischen sehr gut kenne. Ich war da sehr häufig unterwegs.
Da sind mir zu viele Mücken.
Okay. Ich dachte, du hättest ein anderes Wort gesagt.
Mücken?
Ja.
Was hast du denn gehört?
Nutten.
Nutten?
Da sind mir zu viele Nutten, habe ich verstanden.
Gibt es in Schweden überdurchschnittlich viele Nutten?
Nee, überhaupt nicht. Deswegen dachte ich so.
Nee. Mücken.
Ja, gibt es viele, aber es ist halt auch unfassbar schön.
Ich hasse Mücken.
Ja.
Ich hasse Mücken wirklich.
Ich hasse auch Mücken. Ich hasse auch Wespen.
Wenn du nachts im Bett liegst und du willst einschlafen oder du wachst auf und dann hörst du nur so. Da wird man doch irre.
Ja, wird
und
man.
Dann, pass auf, Klassiker, du machst das Licht an und die Mücke ist weg. Wie kann denn jetzt sein? Ich meine, die sind zwar klein, aber die können doch nicht einfach weg sein. Jedes Mal und dann stehst du da und dann machst du das Licht wieder aus, nachdem du 10 Minuten gesucht hast. Und denkst du, nee, ich flipp hier aus.
Auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich jetzt nicht intuitiv die nordischen Länder genannt habe.
Die sind mich
weil ich Schweden ziemlich gut kenne und Schottland oder sowas wäre auch cool. Oh, ich liebe Irland.
Oh ja, das
Irland.
Ist natürlich.
Da würde ich sofort.
Aber da bist du schon wieder so ein bisschen im isländischen Bereich, weil es so ein bisschen moody ist, ne? Aber auch die Vegetation ist natürlich bestimmt sehr, sehr schön.
Ja, und die Menschen sind cool.
Ja.
Schotten und Iren sind einfach die coolsten Menschen der Welt.
Ja, die sind gut drauf.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch nicht alle. Das ist ja so ein Schubladending.
Ja, das ist selbstredend. Ja.
Aber du hast recht, aber das wäre schon wieder eher so ein bisschen regnerisch und moody, ne? Da brauchst du auch die richtigen Leute, die halt Bock haben, dann auch dem Wind, sage ich mal, und dem Regen vielleicht so ein bisschen zu trotzen. Das ist ja für viele halt erstmal eine Horrorvorstellung, wenn der Hochzeitstag so aussieht. Aber rein von der Vegetation und allem ist schon
cool.
Nice.
Und ich würde gerne mal in den USA ein paar Hochzeiten machen.
Warum?
Weil, das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich super interessiert bin an der amerikanischen Hochzeitsbranche, weil das nochmal ein ganz anderes Biest ist als hier. Die sind krass, also die sind einfach total krank drauf. Das ist nochmal so viel umfangreicher und auch ein bisschen fast, ich will niemand zu nahe treten, aber ernsthafter aufgezogen als hier. Also da gibt es ja so viele riesige Teams an Leuten und ja. jeder hat irgendwie eine Agency. Und
die Branche ist ganz anders.
Die Amis an sich haben ja eine ganz andere Work Ethic. Also die haben ganz andere Arbeitseinstellungen und sind halt, also die arbeiten, arbeiten richtig. Und da geht auch irgendwie, dem wird alles untergeordnet. Und das finde ich nicht das Richtige für mich, aber ich finde es super faszinierend und würde das gerne einfach mal hautnah miterleben und mir davon ein bisschen Eindrücke mitnehmen.
Na, das verstehe ich, okay.
Das kriege ich natürlich nicht, wenn ich Hochzeiten in den USA mache unbedingt, aber ich würde super gerne auch mal bei einem Bridal-Team in den USA mitarbeiten und das ist mein Plan für einen der nächsten beiden Winter, je nachdem, ob es nächstes Jahr schon klappt mit Reisen und so. Mhm. Aber ich möchte mal einfach dort als unbezahlte Hilfskraft, ich darf da ja kein Geld verdienen, müsste ich ja versteuern, aber als unbezahlte Hilfskraft einfach mich mal irgendwo vorstellen und sagen, yo Leute, braucht ihr eine helfende Hand? Ich könnte mal mitkommen, ich bin gut in dem, was ich mache, ich komme aus Berlin. Ich spreche gut Englisch und ich habe auch vor, danach wieder zurück nach Berlin zu gehen. Ich will euch hier keine Konkurrenz machen, aber ich würde einfach gern mal ein bisschen euren Arbeitsalltag sehen.
Ja, ist wie ein kleiner Workshop nebenbei, ne?
Ja, ja, genau. Also ich glaube, da kann man einfach krass viel lernen und sich sehr viel mitnehmen. Und das ist mein Plan für die nächsten paar Jahre.
Gut, dann haben wir die Frage umfassend beantwortet.
Jo.
Gut, dann kommen wir zurück zu Nessas Fragen. Ne? Nessas nächste Frage war nämlich, gibt es beliebte Ziele für Hochzeitsreisen? Und sollte man die lieber im Reisebüro oder im Internet buchen? Okay, das ist eine Frage, die ist wirklich sehr offen. Also ich glaube, beliebte Ziele für Hochzeitsreisen.
Wir können ja einfach mal aus unserem Erfahrungsschatz teilen.
Ja, das können wir machen.
Also ich weiß, dass viele Leute mit Kindern, die halt auch nicht so weit weg und so lange weg können und wollen, ganz viel Italien machen.
Ja?
Italien ist, habe ich so häufig gehört in der letzten Zeit, ganz viel Toskana. Hm. Also in der letzten Zeit, damit meine ich die letzten paar Jahre. Spanien eher selten. Das habe ich das Gefühl, sind eher so Urlaubs- und Spaßreisen. Aber so eine romantische Hochzeitsreise eher Italien.
Ja.
Griechenland habe ich auch häufig gehört. Und natürlich Klassiker, auch so Roadtrip durch die USA.
Das habe ich auch gehört.
Habe ich häufig gehört.
Und tatsächlich irgendwelche Inseln.
Genau.
Malediven,
Seychellen.
Seychellen, so genau. Sache. Einfach mit so einem Bungalow am Strand oder genau. auf so einer Mini-Insel oder sowas.
Ja. Einfach Zweisamkeit, so geiles Wetter, schöne Aussicht. Ja.
Kreuzfahrt habe ich dieses Jahr auch gehört zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Fand ich auch ganz krass.
Habe ich nicht so häufig gehört.
Ja, musst du halt ein Fan von sein, ja. von Kreuzfahrten.
Klar.
Ne? Ja, okay. Also beliebte Ziele, ja, sind diese.
Und ich habe auch tatsächlich ein paar Mal gehört, mal so weg von dem absoluten Luxus und Komfort, den man sich gönnen möchte nach dieser ganzen anstrengenden Hochzeitsplanung. Ich habe öfter mal gehört, sich einfach einen Bulli mieten oder sogar auch einen relativ gut ausgebauten Wohnwagen und dann irgendwo hinbrettern.
Ja, auch schön. Mein Traum wäre ja nochmal so eine, die Westküste Frankreichs nach unten.
Mhm.
Also die Atlantikroute runter
ja.
und dann unten halt ein Schlenker und dann halt über, na sag schon, welche Länder sind da so? Hier die Monaco ist doch da und dann fährst du zur Côte d'Azur und so. Das ist eigentlich ganz, und dann halt über, weiß nicht, Schweiz oder so, wieder zurück nach Deutschland.
Ja.
Glaube ich ganz. Das ah ja, mal machen.
Noch zur vorherigen Frage. Ne, alles in Frankreich. Da würde ich auch gerne Hochzeiten machen. Ich spreche ja einigermaßen Französisch. Und
schön.
Das möchte ich gerne.
Schön. Ja. Fromage.
Fromage.
Ne? Gut. Und sollte man lieber im Reisebüro oder im Internet buchen?
Ich würde jetzt mal fast sagen im Reisebüro, weil man da einen Ansprechpartner hat.
Ja,
aber vielleicht kriegt
an, ne?
man im Internet bessere Deals. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was im Reisebüro gebucht. Deswegen möchte ich mich mit meiner Meinung echt zurückhalten. Ich denke, da gibt es Vor- und Nachteile überall. Wie bist du so drauf?
Ich buche mehr im Internet. Allerdings habe ich auch jetzt für die letzten beiden Reisen, die ich hatte, die Flugkombination im Reisebüro machen lassen, weil es ein bisschen komplizierter war. So mit Gabelflügen und so. Und
was ist dann der Vorteil, das im Reisebüro machen zu lassen?
Dass es jemand für mich macht.
Ach so, die suchen dir das dann raus und du musst dich nicht selber
tatsächlich
durch.
Tatsächlich war der ein bisschen günstiger als online.
Ah ja.
Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Genau, und vor Ort suche ich mir die Unterkünfte eigentlich immer selbst.
Mhm.
Also meistens buchen wir, wenn wir verreisen, eigentlich nur die erste Unterkunft für die ersten 3-4 Nächte, um anzukommen. Und dann, wenn wir irgendwo rumreisen oder so, buchen wir immer dann spontan vor Ort über Booking oder Airbnb oder was halt da so üblich ist. Und das ist eigentlich für mich immer so die coolste Art und Weise zu reisen.
Okay.
Aber da ist ja jeder anders. Es gibt auch Leute, die buchen sich ein All-Inclusive-Hotel und bleiben da halt 14 Tage, weil sie halt einfach nur runterkommen wollen.
Ja, gut, das ist aber halt Typfrage, ne?
Absolut.
Und da weiß ich dann...
Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten.
Genau, da weiß ich nicht, ob es Reisebüro oder Internet besser wäre. Ich glaube, jetzt gerade in so Corona-Zeiten sind wahrscheinlich Pauschalreisen sicherer, wenn es um Geld zurück und
so geht. Danke, dass du sagst, genauso das wollte ich, darauf wollte ich noch hinaus. Also es gibt tatsächlich diesen einen Punkt der Rechtssicherheit, wenn du, also es gibt ja im Reiserecht ist es so, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber bei Pauschalreisen hast du als Reisender mehr Möglichkeiten, die gesamte Summe wiederzubekommen. Mhm. Sonst, wenn du die Flüge selber buchst, kann es halt sein, dass du auf den Kosten sitzen bleibst. Ganz einfach. Wenn die aber Teil der Pauschalreise sind und die halt ausfällt, kriegst du halt den ganzen Preis zurück. So. Genau. Und deswegen würde ich momentan eher eine Pauschalreise buchen.
Ich krieg das gerade bei einer Freundin mit. Ja. Die hat Flüge, ich glaube, die haben über 1.000 Euro gekostet und konnte sie nicht antreten, weil Corona. Und sieht gerade so aus, als würde sie das Geld nicht wiederbekommen.
Ja, das kann wirklich passieren. Es sei denn, die Airline sagt halt ab, dann kriegst du es logischerweise wieder. Also ich habe dieses Jahr auch zweimal Geld wiederbekommen von der
Flüge.
Genau.
Ja, gut, klar. Ergibt Sinn.
Aber wenn jetzt irgendwie du nicht kannst.
Wegen oder nicht Corona, willst, wegen nicht Quarantäne.
Hast du Pech.
Wegen neuer Quarantäneordnungen, die durchgesetzt wurden. Und du kannst einfach dir danach nicht 14 Tage Zeit nehmen, um zu Hause zu bleiben. Ja.
Aber dann würdest du es wahrscheinlich bei einer Pauschalreise auch nicht wieder kriegen. Wo man gerade darauf achten sollte, wäre auch, dass die Reise wieder stornierbar ist und die Hotels. Ne, dass man es so bucht. Es gibt ja immer einen Tarif, der nochmal ein bisschen teurer ist, auch beim Hotelbuchen, dass man einen guten Storno-Deal hat. Dass man vielleicht bis zu 24 Stunden vorher stornieren kann.
Das ist immer ganz gut bei Booking und Airbnb und so, ne? Dass man das dann sieht, wie genau die Konditionen sind.
Genau. Und es gibt es auch bei Flügen, diese Flex-Tarife. Die sind normalerweise wesentlich teurer. Aber ich sag mal so, lieber ein bisschen mehr bezahlen, als 100% zu verlieren.
Ja, also in Corona-Zeiten auf jeden Fall. Früher hätte ich das vielleicht anders gemacht, aber...
Ich sag mal so, in Corona-Zeiten ist generell Reisen ja gerade ein sehr schwieriges Thema.
Ja, aber sagen wir mal, dass es sich jetzt alles wieder ein bisschen legt und vielleicht in einem halben Jahr alles wieder relativ locker ist und man einigermaßen reisen kann
und darf. Ja, stimmt. Oder wenn man jetzt plant schon für nächsten Sommer oder so, wenn man halt optimistisch ist und dann kommt trotzdem nochmal eine Welle.
Genau, also wenn es praktisch moralisch vertretbar ist, viel zu reisen oder weit zu reisen, aber halt man nicht weiß, wann die zweite, dritte, fünfte Welle kommt.
Ja, ist richtig.
Nein, die kommt nicht.
Gut, dann, das war die Frage. Die nächste Frage war, bei verschiedenen Kulturen, wie sollte man das aufteilen, den Tag für die Gäste? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, die ist halt sehr offen, die Frage. Ja. Also da gibt es viele Elemente, die man verschieden interpretieren könnte. Also verschiedene Kulturen bei den Gästen, wenn es mehr als zwei oder drei Kulturen innerhalb der Gäste, also in den Gästen, bei den Gästen gibt. Oder ob man sich darauf irgendwie einlassen muss. Oder wenn das Hochzeitspaar aus zwei verschiedenen Kulturen kommt. Oder wenn
ich kann mir vorstellen, dass wenn das Hochzeitspaar aus zwei verschiedenen Kulturen kommt, wie man dann die Kulturen einfließen lassen will.
Aber das ist halt... Das ist eine echt offene Frage. Da müssen wir vielleicht mal eine ganze Folge drüber machen.
Ja, also Nessa, konkretisier die Frage gerne mal. Schreib uns mal eine Nachricht dazu. Vielleicht lohnt sich das ja mal, darüber zu sprechen, weil das eh nochmal ein Thema ist für die nächste Saison.
Ja.
Sonst würde ich sagen, haltet es immer mit unserer Grundregel. Macht euch den Tag so, wie ihr wollt.
Mhm.
Lasst euch nicht in irgendwas reinzwingen, sondern feiert einfach so, wie es ist und wie ihr Bock drauf habt. Wenn es jetzt den anderen nicht gefällt, dann haben sie entweder Pech oder es ist mal schön, dass die einfach an eurem Tag dabei sein dürfen und vielleicht gefällt es ihnen ja dann doch, dass sie sehen, okay, oh, so haben sie sich das überlegt. Ist ja total untypisch für uns, aber eigentlich war es ein schöner Tag.
Mhm.
Ja, das kann ja sein. Also ich finde, damit fährt man immer erstmal ganz gut, wenn man sich selber glücklich macht. Oder?
Ja, voll.
Ja.
Und, gut.
Ja,
genau. Oder ihr legt halt das Augenmerk auf die coolere Kultur.
Also, das kann man auch machen, ja.
Wenn ihr, keine Ahnung, so, was du vorhin meintest, ne? Wenn eine Hochzeit aus einem Hochzeitspaar besteht, einer Deutsch, einer, was weiß ich, aus Kenia.
Ja.
Und es ist einfach viel cooler, auf kenianischen Hochzeit zu feiern, weil alle tanzen und Spaß haben und Bock haben und singen und super lecker Essen gibt und sonst was, dann würde ich auf jeden Fall Kenia in Vorrang.
Da gibt es eine kenianische Hochzeit und die ganzen Deutschen müssen halt einfach mitmachen.
Ja.
Und dann sagen sie vielleicht hinterher, oh, war die geilste Hochzeit, wo ich jemals war. Kann ja sein. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Aber dass man sich vorher entscheidet und dann durchzieht, würde ich sagen.
Sorry auch an alle coolen deutschen Hochzeiten. Ich weiß, ich flame immer so ein bisschen gegen die deutsche Hochzeitskultur und allgemeinen Kultur, aber wir sind schon ein bisschen lahmarschig manchmal.
Naja, manchmal.
Kann schon.
Naja, die deutschen Gäste sind meistens ein bisschen verhalten, ne?
Ja,
die muss man abholen,
wie du so schön sagst.
Genau. Und dann läuft's aber auch, ne? Sag mal, wenn du einmal so ein bisschen angeschoben hast, den Kahn, dann rollt er aber. Dann rollt er richtig los. So.
Ein Kahn rollt doch gar nicht.
Klar.
Ein Kahn ist auf dem Wasser.
Karren.
Ach, Karren. Ich habe Kahn verstanden.
Nein, Kahn rollt nicht. Der schwimmt.
Der gleitet.
So. Stella, dann gab es noch eine letzte Frage.
Ja.
Nee, erstmal gab es noch eine Frage, die hast du gar nicht mit aufgeschrieben hier in unser schlaues Shared-List.
Ich bin echt nicht
und zwar heute. Hat eine liebe ehemalige Braut von uns beiden hat gefragt,
ja,
warum seid ihr so cool?
Ja. Ja. Liebe Nicole.
Oh, ist so.
Ist einfach so. Entweder man hat's oder man hat's nicht, aber wir haben's.
Nee, danke. Ich denke mal, war ein verstecktes Kompliment. Falls du es ironisch gemeint hast, dann bin ich jetzt sehr traurig gerade. Aber ich gehe mal davon aus, dass du es lieb gemeint hast und dann danke fürs Kompliment.
Ja, danke. Und danke.
Wir haben generell Komplimente
bekommen. Wollte ich gerade sagen. Danke auch an alle anderen, die sich die Zeit genommen haben, zwar keine Frage zu stellen, aber stattdessen uns ein paar nette Worte zuschreiben.
Ja, mega cool von euch. Danke.
Freuen wir uns sehr drüber. Und gesagt haben, dass sie uns gerne hören und sich auf die nächste Season freuen. Und
das gibt mir Kraft,
wir freuen uns auch auf euch.
Ist so.
Ja.
Gut, eine Frage gibt's noch.
Ja.
Und zwar hat Nisi uns gefragt, ob wir vergeben sind.
Ja. Bist du vergeben?
Ich bin sowas von vergeben. Ich bin richtig, richtig vergeben.
Ja.
So richtig vergeben bin ich.
Richtig.
Ja.
Richtig doll.
Ja, super doll vergeben.
Ja.
Ja.
Schön.
Ja, und du?
Ich glaube, ich bin auch ein bisschen vergeben.
Bist auch ein bisschen vergeben?
Ja, schon.
Schön.
Ja.
Na dann haben private Fragen kommen nicht so gut an bei uns.
Naja, das haben wir jetzt auch ausführlich genug besprochen hier alles.
Nee.
Ist völlig in Ordnung. Es ist übrigens gar kein Problem, solche Fragen zu stellen. Ne? Also haut die gerne raus und wenn wir Bock haben, die zu beantworten, machen wir das. Und
ich glaube, zu meinem Thema der Vergebenheit können wir nochmal eine Folge machen. Oder das können wir nochmal mit einfließen lassen. Da habe ich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das ist vielleicht ganz spannend.
Genau, ja.
Weil es
das
für eventuell spannend ist.
Auf jeden Fall.
für einige, die das spannend finden. Ja. Wir besprechen das nochmal.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Was war ein schöner Moment, der dir Freude bereitet hat in 2020 oder eine Entwicklung, die du nicht hast kommen sehen und die am Ende doch, obwohl Corona war, dein Leben verbessert hat?
In welcher Hinsicht?
Alles, beruflich, privat.
Aha. Okay.
Ein bisschen on a positive also note hier enden den Podcast.
Okay, also dieses Jahr, ja, auf jeden Fall. Das größte Highlight dieses Jahr war meine Verlobung. Ja,
so. Tröd.
Tröd. Das ist so ein Thema, da können wir tatsächlich nochmal eine Folge drüber machen, weil das...
Du hast es nicht angesprochen bisher, wahrscheinlich, genau, weil es auch ständig irgendwie nur präsent war wegen Lockerungen und Verschiebungen.
Genau. Aber da können wir nochmal drüber reden. Also ich kann alle Leute, die bangen und hoffen und verschieben und Co. alle sehr gut verstehen. Mhm. Nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern aus privater. Also es war mein absolutes Highlight dieses Jahr. Und dann gab es noch ein paar andere. Aber auch vom Beruf her habe mich gefreut, dass dieses Jahr trotzdem relativ entspannt für mich war, vor dem Hintergrund, dass mein Geschäft nicht völlig eingebrochen ist.
Ja.
Es war zwar kompliziert mit den Hochzeiten, aber es ging alles zu schaukeln irgendwie. Ich habe das Glück, auch super viele tolle Kunden zu haben, die einfach in erster Linie Mensch sind und die halt immer bereit waren, auch zu reden und alles einen coolen Plan zu schmieden irgendwie, sodass alles funktioniert. Also da bin ich sehr dankbar für, dass ich halt einen Beruf machen kann, wo ich auch mit vielen, vielen tollen Menschen arbeiten darf. Kleine Ausnahmen gibt's natürlich immer mal, aber das ist ja bei jedem so einfach. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Erkenntnis gewesen dieses Jahr und deswegen freue ich mich auch schon wieder aufs Nächste, auch wenn es wahrscheinlich auch da wieder so ein paar Momente geben wird, wo man halt ein bisschen hustlen muss und strugglen, dass wieder alles funktioniert. Ja, generell Zeit dieses Jahr mit Freunden, mit Familie und so war sehr schön. Und dass ich eigentlich diese ganze Lockdown-Zeit und so weiter, dass es natürlich einem zu schaffen macht, aber dass man es alles hinbekommen hat.
Mhm.
Das ist für mich ein sehr positives Signal dieses Jahr, dass trotz diesem ganzen Krisenscheiß, der einfach uns alle betrifft gerade, und dass man immer noch optimistisch ist und Bock hat, einfach weiterzumachen.
Voll. Ja. Hast du echt super schön zusammengefasst und kann ich komplett so unterstreichen. Ich finde auch, dass diese Ruhe, die dadurch eingekehrt ist, gerade beim ersten Lockdown, bei dem ganz starken Lockdown, und dann auch dadurch, dass es danach dann immer unsicher war und hin und her schwankte und man sich ständig neu einstellen musste und sonst was und einfach ein bisschen seine Kapazitäten anders verteilen musste, um das alles auch gut hinzukriegen, und sehr bewusst irgendwie leben musste, ist bei mir persönlich eine Entwicklung passiert, nämlich dass mir klar geworden ist, dass ich manche Menschen, die ich in meinem Leben habe, sehr gerne und für noch lange Zeit in meinem Leben haben möchte und andere nicht tatsächlich.
Ja,
und,
das ist eine gute Erkenntnis.
Das ist auch eine Entwicklung, die ich so nicht hätte kommen sehen, aber es ist schon okay, so wie es ist. Und ich bin auch froh und dankbar, dass mein Business es einigermaßen überstanden hat. Ich war noch in anderer Art betroffen als du. Ich durfte ja wirklich nicht arbeiten zwischendurch.
Ja, das ist ein richtiges Berufsverbot
teilweise. Ich hatte richtig Berufsverbot. Das war aber auch nur eine relativ kurze Zeit ganz am Anfang. Und dann war es eigentlich okay. Dann habe ich halt einfach weniger am Kunden das ganze Jahr über gearbeitet. Dafür habe ich viel mehr im Hintergrund geschafft und habe mir neue Projekte ausgedacht und neue Ziele. Und das wird sich dann hoffentlich 2021 umsetzen lassen. Also bottom line, komisches Jahr, sehr viel Ups und Downs und sowohl beruflich als auch privat sehr viele Schwankungen, sehr viel Positives, sehr viel Negatives. Aber am Ende ist doch irgendwie alles gut.
Schön. Na. Wenn am Ende alles gut ist, dann ist am Ende alles gut. Oder?
Wie du immer so schön sagst.
Nee, ist wirklich so. Also wenn man am Ende aus allem was Positives und ein Learning rausziehen kann, dann kann es nicht alles falsch gewesen sein.
Ja.
Weil es klingt immer so blöd und pathetisch, aber ganz oft, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf.
Das ist so.
Man muss nur einfach optimistisch bleiben und nach Chancen schauen. Es ist einfach so, weil man schlägt dann Wege ein, die man vorher vielleicht nicht genommen hätte, weil man sie noch nicht kannte oder weil einfach die Notwendigkeit noch nicht da war. Und ganz oft ergeben sich Entwicklungen, die man vorher nie hätte kommen sehen, aber die dann doch irgendwie die Weichen toll stellen für ein vielleicht noch besseres Leben.
Einfach. Ja, so.
Und besser ist ganz subjektiv.
Mhm.
Ja, es gibt für besser gibt es keine festgeschrieben, was für einen halt schöner ist. Ja, okay. Gut, wir sind ja kein Psychologie-Podcast, deswegen müssen wir das wahrscheinlich jetzt nicht ewig lange ausführen, aber auch, ich finde so die persönliche Note am Ende war nochmal echt cool.
Ja.
Ne? Ja, dann im Sinne dieses Podcasts möchten wir uns, ich spreche mal für uns einfach, wenn nicht, unterbreche mich bitte, obwohl das ja sonst immer mein Bereich ist, das mit dem Unterbrechen meine ich.
Du unterbrichst dich gerade selber, ich sage gar nichts.
Ja, ist nicht schlimm.
Ja.
Ist nicht schlimm. Ich kann mich auch selber sehr gut unterbrechen.
Ich merke es.
Wir möchten uns bedanken bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen, die für dieses Jahr, für euer ganzes Feedback, für eure Kommentare, für dieses Miteinander und so. Ich glaube, wir sind gut gewachsen dieses Jahr.
Mhm.
Auch mit Hilfe von euch natürlich. Also, weil ihr konsumiert unser Gelaber, ja. Also,
das ist an sich eine krasse Leistung. Also
absolut, ja.
Chapeau.
Und uns macht es unfassbar viel Spaß, mit euch über Dinge zu sprechen. Gerade wenn ihr uns Fragen schreibt, wenn ihr ein Feedback schickt und so weiter. Das ist halt super wichtig für uns. Macht bitte weiter so und wir freuen uns auf jeden Fall schon richtig krass auf Beste Ever Season 3, also das nächste Jahr. Auf die nächsten, nochmal sehen, wie viele Folgen wir nächstes Jahr schaffen. Also voraussichtlich mindestens 26. Mal gucken, vielleicht werden es ein paar weniger, vielleicht ein paar mehr. Wir werden schauen. Mhm. Es wird bei uns eine Menge Entwicklung geben jetzt in der nächsten Zeit. Wollten wir nochmal drüber sprechen oder eher nicht?
Was sagst du? Ja, mach mal.
Ja?
Schneid mal an.
Ich?
Ja.
Also, dann ich. Dann müsst ihr mir noch ein bisschen zuhören. Ihr könnt natürlich auch ausschalten oder auch muten. Und ja, es ist schon ein bisschen spät jetzt, ne?
Ja, wir reden auch schon echt lange.
Also es wird auf jeden Fall eine Website geben,
genau,
wo man uns unabhängig hören kann.
Da sind wir dran.
Genau, auch von wo wir einen Player installieren, auch wo man uns unabhängig hören kann, von Spotify, Apple Music, wo auch immer man vielleicht sonst ein Abo haben muss, obwohl man es ja auch praktisch free hören kann. Aber wer das vielleicht nicht mag, dann kann man uns demnächst in einem Online-Player hören, wo wir ein bisschen mehr über uns schreiben, wo wir vielleicht auch die Möglichkeit geben, dass ihr Feedback geben könnt, wo ihr nochmal Sachen nachlesen könnt, über die wir gesprochen haben, wo man vielleicht ein bisschen Material bekommen kann. Wir arbeiten an ein bisschen Merch.
Ja.
Best Day Ever Merch. Also ich meine, klar, wenn der weltbeste Hochzeitspodcast in Deutschland, in Ostdeutschland, hier schon so gut ankommt, dann kann man auch ein bisschen Merch machen. Also Merch in dem Sinne, also wir haben so ein paar Sachen auf dem Schirm, ganz einfache Kleinigkeiten. Aber cool, damit ihr uns auch immer mit euch rumtragen könnt vielleicht. Ist ja eigentlich ganz lässig, wenn man so zusammen auch die Hochzeit plant über die Folgen. Ich meine, ihr hört uns ja oft zu, also zumindest kriegen wir oft das Feedback. Wir kriegen es da gar nicht so mit, aber es ist natürlich irgendwie eine coole Sache. Genau, sowas wird es geben. Und wir verpassen uns so ein bisschen neuen Look, oder?
Jo. Das machen wir.
That's the plan. In dem Zuge auch nochmal ein Shoutout an unseren super coolen Audioingenieur, Camufingo.
Tröd.
Ja, super Typ, der immer alles gibt, um das Maximum rauszuholen aus dem, was wir hier fabrizieren.
Unseren
Aufnahmen.
Danke, dass du dir das antust.
Ja, also großes Shoutout an dich. Unfassbar cooler Typ, langjähriger Freund von mir und auch ein unfassbar guter Musikproduzent und auch Musiker. Der sich tatsächlich herabwürdigt, indem er auch unseren Podcast mischt und immer was rausholt. Ja, gut. War noch was?
Glaub nicht.
Nee, also wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander, lasst euch nicht so krass stressen von dem ganzen Corona-Zeug. Ja. Irgendwann wird's wieder besser werden. Wenn man immer optimistisch bleibt und so ein bisschen auf die Dinge guckt im Leben, die schön sind, auch wenn es nur kleine Dinge sind, dann kann es einem gar nicht so schlecht gehen. Und wenn
genau,
man alle
das, was ich gerade meinte, so ein bisschen aufs Wesentliche auch besinnen, ne?
Ja,
hat das auch einem auch erlaubt. Dadurch, dass man nicht diese ganze Wirrwarr und Ablenkung von außen immer hatte.
Ja, total, finde ich auch.
Es hilft.
Vielen Dank für alles. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir verabschieden uns.
Guten Rutsch. Genau. Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Tschüss.